Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute Gottes Wort aus Nehemia Kapitel 10. Wir wollen auf das gesamte Kapitel hören. Ich werde einige Verse dazwischen auslassen, weil es eine Auflistung von Namen ist. Aber wir wollen uns unter das gesamte Kapitel stellen. Ich lese uns Nehemia Kapitel 10 ab Vers 1 und wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Zu der Versiegelung aber wurden abgeordnet Nehemia, der Statthalter, der Sohn Hachaljas, und Zedekia, Seraja, Asaja, Jeremia, Paschur, Amaria, Malchia, Hattus, Sebania, Maluch. Wir springen jetzt in Vers 29. Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten, samt ihren Frauen und ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten, die schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen an. Sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Auch dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollten. Und dass, wenn die Völker des Landes am Sabbattag Waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wir sie ihnen am Sabbat und an heiligen Tagen nicht abnehmen und dass wir im siebten Jahr die Felder ruhen lassen und auf alle Schuldforderungen verzichten wollten. Wir legten uns die Verpflichtung auf, jährlich das Drittel eines Schekels für den Dienst am Haus unseres Gottes zu geben, für die Schaubrote, für das tägliche Speisopfer und das tägliche Brandopfer, für die Opfer an den Sabbaten, Neumonden und Festtagen, für das Geheiligte und für die Sündopfer, um für Israel Sühnung zu erwirken und für den ganzen Dienst im Haus unseres Gottes. Wir warfen auch das Los, wir, die Priester, Leviten und das Volk, wegen der Spenden an Holz, dass wir dieses Jahr für Jahr zu bestimmten Zeiten nach unseren Vaterhäusern zum Haus unseres Gottes bringen wollten, damit es auf dem Altar des Herrn unseres Gottes verbrannt werde, wie es im Gesetz geschrieben steht. Auch dass wir jährlich die Erstlinge unseres Landes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen Jahr für Jahr zum Haus des Herrn bringen wollten. Ebenso die Erstgeburt unserer Söhne und unseres Viehs, wie es im Gesetz geschrieben steht, und die Erstlinge unserer Rinder und unserer Schafe, dass wir das alles zum Haus unseres Gottes bringen wollten, zu den Priestern, die im Haus unseres Gottes dienen. Auch dass wir den Priestern die Erstlinge unseres Mehls und unserer Hebopfer und die Früchte von allen Bäumen, von Most und Öl in die Kammern am Haus unseres Gottes bringen wollten, ebenso den Leviten, den Zehnten unseres Bodens, dass die Leviten den Zehnten erheben sollten in allen Städten, wo wir Ackerbau treiben. Und der Priester, der Sohn Aaron, soll bei den Leviten sein, wenn sie den Zehnten erheben. Und die Leviten sollen den Zehnten von ihrem Zehnten zum Haus unseres Gottes in die Kammern des Schatzhauses hinaufbringen. Denn in die Kammern sollen die Kinder Israels und die Kinder Levis das Hebopfer vom Korn, vom Most und Öl bringen, weil dort die Geräte des Heiligtums sind und die Priester, welche dienen, und die Torhüter und Sänger. Und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, eigentlich bin ich ein guter Mensch. An dieser Lebenslüge scheitern viele Menschen, weil diese Lüge sie daran hindert, mit ihren Sünden zu Jesus zu kommen. Ja, nun ist es so, dass die meisten von uns Christen sind. Wir sind zu Jesus gekommen mit unserer Sünde. Ja, wir haben unsere Sünde erkannt, wir haben unsere Sünde bekannt und wir leben als Christen aus Gottes Vergebung. Das biblische Wort dafür, die Sünde zu erkennen und dann auch zu bekennen, das ist das Wort Buße. Und im Kapitel vorher in Nehemia 9, lesen wir, wie die Israeliten vor 2500 Jahren Sünde in ihrem Leben erkannt haben und wie sie diese Sünde dann bekannt haben. Zu echter Buße gehört noch mehr. Man könnte sagen, zu echter Buße gehört ein letzter, finaler Schritt. Und es ist tatsächliche Veränderung. Praktische Veränderung in deinem und meinem Leben. Konkret bedeutet es, Verantwortung in deinem Leben zu übernehmen, dass sich Dinge in deinem Leben ändern. Und ich befürchte, wenn es dir wie mir geht, ist das häufig der schwierigste Teil der Buße. Echte Veränderung im Leben. Und damit ihr mich nicht falsch versteht, ich spreche nicht davon, dass wir als Christen es schaffen, in diesem Leben sündlos zu werden. Das schafft keiner. Aber ich spreche davon, dass zu echter Buße gehört, Sünde zu töten. Dinge zu ändern, ganz konkret in deinem Leben. Ja, Gott möchte, dass du Dinge erkennst, die in deinem Leben nicht so laufen, wie Gott es möchte. Er möchte, dass du zu ihm kommst und dass du sie ihm bekennst. Und er verspricht dir, dass er diese Dinge dir gerne vergibt. Aber er möchte noch mehr. Er möchte, dass du ganz praktisch, dass du ganz konkret Verantwortung übernimmst und Dinge in deinem Leben angehst. Hier in Nehemia Kapitel 10 sehen wir genau das. Menschen, die konkrete Dinge in ihrem Leben anpacken und ändern wollen. Wie gesagt, die Leute haben ihre Sünde erkannt und bekannt, das war Kapitel 9, und jetzt in Kapitel 10 gehen sie konkrete Schritte, Vers 1. Aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Also sie treffen eine feste Abmachung, sie schreiben die sogar auf und sie setzen sogar ein Siegel drauf, also es ist ihnen wirklich ernst. Und sie sagen, wir wollen konkret Dinge in unserem Leben ändern und das sogar feierlich versprechen. Und die erste Frage ist natürlich, okay, wer sind diese wir, die das hier machen? Und diese wir, die werden jetzt in den nächsten Versen ausführlich aufgelistet. Es geht los mit Nehemia. Ja, also wir sehen, der Leiter, der geht voran. Und dann kommen die anderen. Und es folgen lauter Namen bis Vers 28. Aber das sind längst nicht alle. Irgendwann hat Nehemia vielleicht festgestellt, wenn ich jetzt wirklich alle aufschreibe, werde ich nicht fertig. Dann schreibt er in Vers 29, und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten, samt ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten, die schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen an. Sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Kurz gesagt, sie wollen den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, durch einen Bund von ihrer Seite aus bestätigen. Aber eine wichtige Frage ist ja noch nicht beantwortet. Ja, was sind das denn für Dinge, die sie konkret ändern wollen? Ja, bisher ist es ja alles nur sehr unkonkret. Wir wollen das machen, was Gott will. Wir wollen das machen, was er in seinen Geboten sagt. Aber was ist das denn? Bisher, wir sind drei Viertel durch in Vers 30 in diesem Kapitel. Bisher wissen wir nur, dass sie etwas ändern wollen, aber nicht, was sie ändern wollen. Das erfahren wir ab Vers 31, also in den letzten 10 Versen von diesem Kapitel. Und es sind konkret drei Bereiche, in denen sie Dinge ändern wollen. Es ist erstens ihr Familienleben, Vers 31. Es ist zweitens die Verwendung ihrer Zeit, Vers 32. Und es ist drittens die Verwendung von Geld und Besitz, die Verse 33 bis 40. Familie, Zeit, Geld. Ja, das sind ganz praktische Dinge, ganz fundamentale Dinge. Und das Ding ist, auch wenn diese Ereignisse hier in Nehemia 10 ja schon 2500 Jahre her sind, Familie, Zeit und Geld gehören auch nach all diesen Jahren immer noch zu den absolut zentralen Dingen, wo du und ich Veränderung brauchen. Wo du und ich Verantwortung übernehmen müssen. Ganz konkret, ganz praktisch. Mein Thema für heute lautet: Buße bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Und wir wollen uns diese drei Bereiche angucken, von denen ich eben schon gesprochen habe. Buße bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Erstens für deine Familie, damit die Gemeinde eine Zukunft hat. Zweitens für deine Zeit, damit die Gemeinde Vertrauen lernt. Und drittens für deinen Besitz, damit die Gemeinde Versorgung erfährt. Buße bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für deine Familie, für deine Zeit und für deinen Besitz. Ja, Familie, Zeit und Besitz, das sind alles Dinge, die Gott uns anvertraut hat. Man könnte auch sagen, es sind Dinge, die Gott uns geliehen hat. Und bei denen er möchte, dass wir in seinem Sinn damit umgehen, dass wir gute Verwalter sind. Aber gerade diese Dinge sind damals wie heute extrem umkämpft. Gerade in diesen Bereichen will der Teufel dich davon abbringen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und wenn du erkannt hast, boah, in dem Bereich lebe ich nicht so, wie es Gott gefällt, dann will dich der Teufel davon abbringen, dass du Dinge konkret änderst, dass du Verantwortung übernimmst. Und das ist der Grund, warum wir heute anhand von Gottes Wort auf diese drei Bereiche fokussieren wollen. Und wir starten mit dem ersten Bereich, den Sie hier ansprechen, nämlich dem Bereich der Familie. Denn nur wenn wir Verantwortung übernehmen für unsere Familien, dann hat die Gemeinde eine Zukunft. Ein erster Punkt, übernimm Verantwortung für deine Familie, damit die Gemeinde eine Zukunft hat. Vers 31, da sagen sie, versprechen sie, wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben, noch hier noch ihre Töchter für unsere Söhne nehmen. Es geht hier um einen ganz konkreten Fall. Die Eltern sollen darauf achten, dass ihre Kinder nur innerhalb von Gottes Volk heiraten. Und diese Regelung stammt offensichtlich aus einer Kultur, wo es normal war, dass Eltern sich um die Ehepartner ihrer Kinder gekümmert haben. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Es ist an keiner Stelle ein biblisches Gebot, dass das so sein muss. Wir haben auch Beispiele in der Bibel, wo es anders lief. Ja, wo Menschen sich ihre Ehepartner ohne Eltern ausgesucht haben. Ja, das bekannteste Beispiel in der Bibel sind vermutlich Ruth und Boas. Oder wir lesen auch in 4. Mose Kapitel 36 von den Töchtern eines Zelophrat. Und die werden sogar dazu ermutigt von Mose, sich selbst Männer zu suchen. Aber Tatsache ist, arrangierte Ehen waren damals häufig. Und hier versprechen jetzt die Eltern in Vers 31, dass ihre Kinder nur innerhalb von Gottes Volk heiraten werden. Das war damals ein echtes Problem. Denn viele Eltern haben sich darüber hinweggesetzt. Viele Kinder wurden verheiratet mit Ehepartnern aus anderen Völkern. Ja, wenn ihr euch vielleicht erinnert, wir hatten das in dieser Reihe schon mal. Ja, in Esra Kapitel 9, da ist dieses Bußgebet von Esra, dieses herzzerreißende Bußgebet. Und der Anlass für dieses Bußgebet ist genau dieser Fall. Menschen aus dem Volk Gottes haben ihre Kinder mit Leuten verheiratet, die nicht aus Gottes Volk sind. Und jetzt sind wir nun ein paar Jahre später, vermutlich so 13 bis 15 Jahre später. Und jetzt ist es wieder so, wieder ein Problem. Und die Frage ist, warum ist es so wichtig? Man könnte ja sagen, nee, ganz ehrlich, das ist doch deren Privatangelegenheit, oder? Ich meine, wenn es ein paar Leute im Volk Gottes machen, dann ist es nicht gut. Aber es ist auch nicht so wild, oder? Warum wird das hier als allererstes erwähnt? Ja, Sie stellen fest, es läuft in unserem Leben falsch. Und als allererstes, was Sie konkret nennen, nennen Sie dieses Beispiel. Die Antwort ist, weil es um die Zukunft von Gottes Volk geht. Weil es um die Zukunft geht von Gottes Gemeinde. Deswegen heißt dieser erste Punkt auch, übernimm Verantwortung für deine Familie, damit die Gemeinde eine Zukunft hat. Wieso ist das so? Was hat die Frage, wen man heiratet, mit der Zukunft der Gemeinde zu tun? Das ist schon ein paar Jahre her, da habe ich mein Referendariat an einer staatlichen Schule gemacht, als Lehrer. Und ich bin damals mit einem Kollegen auf Klassenfahrt gefahren. Und eines Tages hatten die Schüler dann mal freie Zeit. Und dann sind der Kollege und ich zusammen Kaffee trinken gegangen, haben uns zusammengesetzt. Und ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden. Er wusste auch, dass ich Christ bin. Und er selbst war auch so ein bisschen kirchlich engagiert, sag ich mal. Ist ab und zu in die Kirche gegangen und so haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, wie das so mit dem Christsein ist. Er war sehr interessiert und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, du, aber ich muss dich jetzt mal was fragen. Es gibt eine Sache, die verstehe ich bei euch Christen nicht, die ihr so richtig engagiert seid, so richtig dabei seid. Warum sagen die Eltern, dass ihre Kinder nicht mit jemandem zusammen sein dürfen, der selbst kein Christ ist? Warum ist das bei euch so? Ich erinnere mich noch, ich saß damals da und dachte, ja, spannende Frage. Für mich war das irgendwie selbstverständlich, aber jetzt fragt mich mal einer. Dann habe ich gesagt, naja, es geht halt darum, dass es halt schwer ist, wenn man zusammen ist und später heiratet und unterschiedliche Dinge glaubt, das ist dann nicht so einfach. Und später habe ich dann über meine Antwort nachgedacht und ich habe mich ein Stück weit über mich selbst geärgert. Denn die Sache ist viel ernster als meine Antwort. Ja, die Ehe ist die engste Beziehung zwischen zwei Menschen, die hier auf der Erde möglich ist. Und wenn einer Christ ist und der andere nicht, dann wird das definitiv prägen. Und eine realistische Gefahr ist, dass man aus der Gemeinde rausgezogen wird. Es ist also viel mehr als Privatsache, als reine Privatsache. Es ist viel mehr als eine Sache einfach nur zwischen Gott und dir. Auf der anderen Seite gibt es nun Ehen, wo es so ist, wo einer Christ ist und der andere nicht. Und es ist auch so schön zu sehen, dass die Bibel jetzt nicht sagt, naja, dann ist es halt so. Sondern das Neue Testament macht klar, es gibt diese Fälle in der Gemeinde und wenn der ungläubige Ehepartner damit einverstanden ist, dann soll man zusammenbleiben. Aber die Bibel macht auch deutlich, die Herausforderungen sind einfach da. Die Herausforderungen sind da in der Ehe. Aber ich habe über die Zukunft gesprochen. Was hat das jetzt mit der Zukunft der Gemeinde zu tun? Und das hat damit zu tun mit den Kindern, die in solchen Familien aufwachsen. Denn die Frage ist, was lernen sie? Was lernen sie, wenn Papa das eine erzählt und Mama das andere? Wenn Papa ihnen erzählt, dass Gott sie geschaffen hat und Mama, dass sie sich aus irgendwelchen Säugetieren entwickelt haben? Im besten Fall entscheiden sich die Kinder für die Gemeinde, aber das ist nicht garantiert, das kann auch anders kommen. Und dadurch wird deutlich, es geht hier um viel mehr als um Dating-Tipps oder vielleicht Dating-Regeln. Es geht um die Zukunft der Gemeinde, es geht um die Zukunft von Gottes Volk. Ja, wenn du mal so schätzen müsstest, wie viel Prozent weltweit gesehen der erwachsenen Christen, die so in einer Gemeinde sind, die aktiv als Christen leben, wie viel Prozent von denen sind in einer christlichen Familie schon als Kinder aufgewachsen? Es sind 85-95%, je nach Land. Und bei uns im Westen eher 95% als 85%. Und das heißt, ganz realistisch, für jede Gemeinde dieser Welt, wenn es die Gemeinde in 25 oder 50 Jahren noch geben sollte, wird ein Großteil der Leute, die da sind, Leute sein, die entweder in der Gemeinde aufgewachsen sind oder zumindest in einer anderen Gemeinde aufgewachsen sind, also grundsätzlich in Gemeinde aufgewachsen sind. Und weißt du, deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir in die nächste Generation investieren. Ja, wie gesagt, damals haben oft die Eltern die Ehepartner ihrer Kinder ausgesucht. Und das ist nirgends in der Bibel ein Gebot und das ist in unseren Breiten auch einfach nicht mehr so. Aber das grundlegende Prinzip dahinter, das gilt nach wie vor. Lehre die nächste Generation, was es bedeutet, Jesus kompromisslos nachzufolgen. Das steckt dahinter, hinter dieser Vereinbarung hier. Und dazu gehört eben, dass wir ihnen beibringen, dass sie eben nur jemanden heiraten sollen, der auch Teil von Gottes Volk ist. Wenn du jetzt denkst, Moment, ist hier ja Altes Testament. Im Neuen Testament steht genau das Gleiche. Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 7, Vers 39, eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann gestorben ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Also nur jemanden, der auch Christ ist. Ja, Investition in die nächste Generation ist einer der wichtigsten Wege, die Zukunft der Gemeinde zu sichern. Und der nächsten Generation beizubringen, wie sie sich ihren Ehepartner suchen sollen, ist dabei ein ganz entscheidender Aspekt. Aber es ist nicht der einzige. Es geht darum, dass du deinen Kindern in allen Bereichen des Lebens zeigst, was es bedeutet, als Christ zu leben. Konkret, dass du ihnen zeigst, dass ein deutlicher Unterschied besteht zwischen Kindern Gottes und zwischen denen, die das nicht sind. Und ganz sicher sind alle Fragen rund um Sexualität und Partnerwahl gerade in unserer heutigen Zeit ganz entscheidend. Aber das sind bei weitem nicht die einzigen Bereiche. In 1. Korinther 7, Vers 14 sagt Paulus über die Kinder von uns Christen, dass sie heilig sind. Und heilig hat ja unter anderem die Bedeutung von anders, von abgesondert. Und genau das wird hier deutlich. Man könnte ja die Frage stellen, warum listet Nehemia hier direkt vorher diese ganze Liste mit Namen auf? Nur um dann in Vers 29 zu sagen, ja und übrigens, es waren noch ganz viele andere. Weil er deutlich machen will, es gibt bei Gott ein Drinnen und ein Draußen. Und ich will euch einfach mal zeigen, die sind drin. Es gibt die, die gehören dazu und es gibt die, die gehören nicht dazu. Es gibt da tatsächlich einen entscheidenden Unterschied. Wenn man jetzt diese Liste hier mit Namen so liest, könnte man ja denken, naja, die kam halt aus den richtigen Familien. Und wenn man nicht aus der richtigen Familie gekommen ist, dann hatte man halt Pech gehabt, dann konnte man halt gar kein Insider sein. Aber schaut mal genau rein, Vers 29, wenn ihr noch eure Bibeln aufgeschlagen habt. Wer war denn noch dabei? Da lesen wir, fast so in einem Nebensatz, und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten. Ja, von den Völkern der Länder, das waren hier Heiden, nicht Juden. Das, was wir hier lesen in Vers 29, klingt doch erstaunlich nach Neuem Testament, oder? Menschen, die nicht aus dem Volk Israel sind, dürfen dazugehören. Und es wird hier erwähnt, fast so, wie wenn es selbstverständlich wäre. Es wird hier erwähnt, weil das hier keine nationale Angelegenheit ist. Das ist hier keine Angelegenheit Israel gegen den Rest. Es ist auch keine Frage deines Stammbaums, sondern eine Frage deines Herzens. Sie sind die, Vers 29, die sich zum Gesetz Gottes abgesondert hatten. Denn genau darum geht es, dass wir es als Gemeinde immer mehr lernen, für Gott zu leben, in einer Umgebung, die das nicht will. Und deswegen investiere in deine Kinder. Für deine Kinder, aber auch für die Zukunft der Gemeinde. Denn die Kinder sind die Zukunft der Gemeinde. Und das betrifft natürlich in erster Linie die Eltern, die hier sind. Die spreche ich tatsächlich mit diesem Punkt ganz zentral an. Aber nicht nur. Vielleicht hast du keine eigenen Kinder. Oder deine Kinder sind längst aus dem Haus. Und es betrifft im weiteren Sinne auch deine Enkel, deine Nichten, deine Neffen, grundsätzlich die Kinder hier in der Gemeinde, die da sind. Lasst es uns als Gemeinde, als unsere gemeinsame Aufgabe sehen, dass wir in die nächste Generation investieren, damit wir insgesamt als Gemeinde eine Zukunft haben. Die Familie und die nächste Generation, die sind hier das erste große Thema, aber es ist nicht das einzige. Als nächstes fokussieren die Leute hier zur Zeit von Nehemia auf ihre Zeit, Vers 32. Sie sagen, und das, wenn die Völker des Landes am Sabbattag Waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wir sie ihnen am Sabbat und an heiligen Tagen nicht abnehmen. Und dass wir im 7. Jahr die Felder ruhen lassen und auf alle Schuldforderungen verzichten wollten. Der Zeitrhythmus der Menschen war damals vor allem bestimmt durch den Sabbat. Ja, alle 7 Tage sollten sie ruhen. Dazu werden hier weitere jüdische Feiertage erwähnt. Man nannte sie auch manchmal im Plural einfach die Sabbate. Und dann sollte man alle 7 Jahre, also nicht Tage, sondern alle 7 Jahre, die Felder brach liegen lassen. Und im selben Jahr sollte man allen, die bei einem Schulden haben, diese Schulden erlassen. Deswegen nannte man dieses 7. Jahr dann auch das Sabbatjahr. Kurz auf den Punkt gebracht, es geht in diesem Vers darum, wie du mit deiner Zeit umgehst. Und wie du mit deiner Zeit umgehst, das sagt sehr viel darüber aus, ob du Gott vertraust. Mein zweiter Punkt, übernimm Verantwortung für deine Zeit, damit die Gemeinde Vertrauen lernt. Die Israeliten versprechen hier, am Sabbat und an den Festen nicht zu arbeiten. Und dann an alle 7 Jahre ihre Äcker nicht zu bebauen und Menschen, die Schulden haben, denen die zu erlassen. Und das ist ganz in Übereinstimmung mit dem, was Gott geboten hat. Und alle diese einzelnen Vorschriften, die gehen natürlich zurück auf das eine Gebot, das vierte Gebot, das Sabbatgebot. Was war denn der Gedanke hinter dem Sabbatgebot? Ja, ganz einfach formuliert, die Leute sollen 6 Tage arbeiten und 1 Tag ausruhen. So wie Gott es gemacht hat bei der Schöpfung. Aber mit welchem Ziel? Genau genommen kann man es sogar auf 3 Ziele bringen. Wofür hat Gott uns den Sabbat gegeben? Erstens, die Leute sollten ausruhen von ihrer Arbeit, um wieder zu Kraft zu kommen. Ja, damit man dann anschließend wieder 6 Tage ganz motiviert und gestärkt arbeiten kann. Zweitens, sie sollten diesen freien Tag dafür nutzen, Gott anzubeten. In 3. Mose 23, Vers 3 lesen wir, 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Tag der Ruhe und dann eine heilige Versammlung, also für Gottesdienst. Und wir sehen das dann ja auch später in der Bibel, als die Juden dann Synagogen gebaut haben, haben sie ja diesen Tag in Synagogengottesdienst gefeiert, jeden Sabbat. Und das sind die beiden bekannten Gründe, warum Gott den Sabbat geschaffen hat. Ruhe und Gottesdienst. Aber es gibt mindestens noch einen dritten Grund für den Sabbat. Es geht nämlich auch darum, durch den Sabbat Vertrauen zu lernen, beziehungsweise Vertrauen zu zeigen. Es gibt Menschen, vielleicht zählst du dazu, ich weiß es nicht, die zu Faulheit neigen. Und solche Menschen müssen lernen, 6 Tage diszipliniert zu arbeiten. Aber dann gibt es auch den umgekehrten Gedanken. Diesen Gedanken, ich habe so viel zu tun. Ich kann unmöglich frei machen, mich unmöglich ausruhen. Wer soll denn dann die ganze Arbeit machen? Das betrifft dich vor allem vielleicht, wenn du selbstständig bist oder wenn du einen Beruf hast, wo deine Arbeitszeit nicht festgelegt ist, so von 8 bis 16.30 Uhr oder so, sondern wo du ständig eigentlich was zu tun haben könntest oder tatsächlich zu tun hast. Und genau das war hier ja der Fall. Ja, da standen da die Händler aus den umliegenden Völkern am Sabbat vor den Stadttoren Jerusalems, haben da so angeklopft. So nach dem Motto, wollt ihr nicht unsere Waren kaufen, wollen wir nicht handeln? Und die haben das auch gar nicht böse gemeint. Das war gar kein Affront. Die sind einfach gekommen. Das ist doch eine super Gelegenheit, um Geld zu machen, oder? Um mal so richtig das Bruttosozialprodukt von Jerusalem zu fördern. Genauso war es mit den Feldern. Ja, aus wirtschaftlicher Sicht ist es nicht ganz so clever, alle 7 Jahre auf Ernteerträge zu verzichten. Aber Gott möchte, dass du Zeiten der Ruhe hast, um wirklich auszuruhen. Aber auch, um ultimativ zu lernen, dass du in allem nicht von deiner Arbeit lebst, sondern von der Versorgung Gottes. Auch heute noch möchte Gott, dass wir unsere Zeit gut einteilen. Ja, in dieser Form hier gibt es den Sabbat heute nicht mehr. Im Neuen Testament wird stattdessen der Sonntag als Tag des Herrn bezeichnet. Deswegen feiern wir heute Gottesdienst nicht am Sabbat, am Samstag, sondern am Sonntag. Und das Sabbatjahr ist sogar komplett abgeschafft. Ja, aber diesen Rhythmus 6+1, den gibt es immer noch. Den hat Gott in die Schöpfung reingelegt. Jetzt eben nicht mehr mit dem Sabbat, sondern mit dem Sonntag. 6 Tage arbeiten, 1 Tag für Ruhe und Gottesdienst. Und es gibt Zeiten, wo es dran ist, fleißig zu arbeiten. Und es gibt Zeiten, wo es dran ist, sich auf Gott auszurichten, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, zusammen zu beten. Und es gibt Zeiten, wo es einfach mal dran ist, sich auszuruhen und Kraft zu tanken. Und ich glaube, manche Formen von ständig beschäftigt sein, die zeigen einen Mangel von Gottvertrauen in unserem Herzen. Klar, wie gesagt, manche Menschen neigen eher dazu, nachlässig und faul zu sein. Und wenn dich das betrifft, musst du lernen, diszipliniert zu arbeiten. Aber andere haben Schwierigkeiten, überhaupt mal loszulassen. Weil sie in ihrem Herzen glauben, ich muss die Kontrolle behalten. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird es nichts. So zu denken, klingt erstmal fleißig, gewissenhaft und diszipliniert. Und all das sollst du auch sein. Aber vielleicht offenbart es auch ein mangelndes Gottvertrauen. Gott möchte, dass du zu gewissen Zeiten ruhst. Und wenn du vielleicht am Donnerstagabend oder sogar vielleicht am Sonntagmorgen das Gefühl hast, eigentlich jetzt keine Zeit zu haben, weil es so viel zu tun gibt. Oder wenn du das Gefühl hast, ich habe gar keine Zeit, in der Bibel zu lesen oder mit meinen Kindern Andacht zu machen oder selbst zu beten, dann liegt es vor allem an einem von zwei Dingen. Entweder du musst deine Prioritäten überdenken oder du musst einfach bei gewissen Aufgaben auch mal loslassen können. Den Acker hinter deinem Haus mal brach liegen lassen. Dabei weiß ich, dass keiner von euch einen Acker hinterm Haus hat. Was auch immer dein Acker ist, lass ihn mal brach liegen und lerne es, Gott zu vertrauen. Psalm 127 beginnt mit den Worten: Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bauen die Arbeiter umsonst. Und dieser Psalm sagt uns nicht, die Arbeiter sollen aufhören zu arbeiten oder dürfen faul sein. Aber dieser Psalm sagt uns, wer ultimativ dafür verantwortlich ist, dass wir versorgt sind. Als Jesus mal bei seinen Freunden in Bethanien zu Gast, wie öfter, bei Maria, Martha und Lazarus. Und die Martha steht in der Küche und schafft und macht und versorgt die Gäste und die Maria sitzt einfach neben Jesus und hört ihm zu. Und Martha passt das überhaupt nicht. Und anstatt mit ihrer Schwester zu reden, geht sie zu Jesus und sagt: Jesus, sag mal meiner Schwester, sie soll mir helfen. Wie reagiert Jesus? Er sagt: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Es gibt eins, was notwendig ist. Maria hat das gute Teil erwählt, es soll nicht von ihr genommen werden. Er sagt damit nicht: Martha, es ist grundsätzlich falsch zu arbeiten. Er sagt auch nicht: Maria hat das Recht, immer zu sagen, du musst arbeiten und ich setze mich hin und gucke dir zu. Aber er sagt: Überlege gut. Wann ist es dran zu arbeiten? Wann ist es Zeit zu ruhen? Und wann ist es Zeit, einfach mal zu Jesu Füßen zu sitzen und zuzuhören? Dieser 6+1-Rhythmus, der ist sicherlich nicht absolut. Ja, wir haben ja auch unter der Woche, wenn wir arbeiten sollen, Feierabend. Du sollst auch unter der Woche beten. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Gerüst, was Gott uns gegeben hat. 6 Tage lang steht die Arbeit im Vordergrund und einen Tag Ruhe und Anbetung. Damit du dich immer wieder daran erinnerst, dass dein Leben ultimativ nicht in deiner Hand liegt, sondern in Gottes Hand. Dass du Vertrauen lernst. Dass wir als Gemeinde Vertrauen lernen. Und noch was wird hier deutlich in Vers 32. Ja, die Themen Zeit und Geld hängen ja ganz eng miteinander zusammen. Man sagt ja sogar so schön, Zeit ist Geld. Und die ganzen Dinge hier in Vers 32 rund um Sabbat und Sabbatjahr und so weiter, die haben ja nicht nur mit Zeit und Zeiteinteilung zu tun, sondern auch mit Geld. Am Sabbat nicht zu handeln bedeutet weniger Einnahmen, wir haben das gesehen. Alle 7 Jahre den Acker nicht zu bebauen bedeutet weniger Erträge, das hat mit Geld zu tun. Und dann auch noch alle 7 Jahre meinen Schuldnern ihre Schulden zu erlassen, bedeutet weniger Geld zu haben. Und das ist eine gute Überleitung zu dem letzten Thema, was Sie hier ansprechen, wo Sie ganz praktisch Verantwortung übernehmen wollen. Es ist das Thema Geld und Besitz. Genauso wie die Kinder und genauso wie die Zeit ist auch das Geld etwas, was Gott uns geliehen hat, damit wir in seinem Sinn richtig damit umgehen. Es geht hier konkret darum, dass sie einen entscheidenden Teil ihres Besitzes geben. Warum? Wozu? Damit Gottes Gemeinde und die Mitarbeiter in Gottes Gemeinde versorgt sind. Das ist mein 3. und 4. Punkt. Übernimm Verantwortung für deinen Besitz, damit die Gemeinde Versorgung erfährt. Ja, vermutlich war das Problem, die Israeliten haben Geld eingenommen und sie haben all dieses Geld einfach nur für eigene Dinge verwendet. Dabei gab es in Israel die Gebote von den verschiedenen Zehnten, die sie zahlen sollten. Diese Zehnten, die haben dazu gedient, den ganzen Tempel mit dem Tempelgottesdienst und den Dienst der Priester und Leviten zu finanzieren oder sie zu versorgen. Und es scheint so zu sein, dass die Israeliten das ignoriert haben. Auf jeden Fall versprechen sie hier: Wir wollen jetzt in Zukunft wieder abgeben von unserem Besitz, damit der Tempelgottesdienst und die Priester versorgt sind. Und natürlich leben wir heute in anderen Zeiten. Es gibt keinen Tempel mehr, es gibt keine Priester mehr und diese verschiedenen Zehnten, die gibt es so heute auch nicht mehr. Aber auch hier gilt, ähnlich wie beim Sabbat und wie beim Heiraten der Kinder, das Prinzip dahinter, das gilt nach wie vor. Das Prinzip, mit dem eigenen Geld und Besitz das Reich Gottes finanziell zu unterstützen. Spannenderweise wird der Tempel hier 6-mal erwähnt in den Versen 33 bis 40. Und er wird jedes Mal das Haus unseres Gottes genannt. Und dieser Begriff Haus Gottes, der wird im Neuen Testament immer wieder für die Gemeinde verwendet. Warum? Arbeit in Gottes Reich braucht auch finanzielle Mittel. Im alten Bund der Tempel, im neuen Bund die Gemeinde. Das war damals so, das ist heute nicht anders. Unterstützung von Pastoren und Missionaren, Gebäude, um sich zu treffen und die vielen anderen Dinge, die eben notwendig sind, damit Gemeinde gebaut werden kann und Gemeinde Gottesdienst feiern kann. Wenn du jetzt fragst, okay, wie soll ich das machen finanziell? Du kannst den Zehnten aus dem Alten Testament, also die 10%, nicht einfach 1:1 auf heute übertragen. Erstens gelten die Gesetze dazu so heute nicht mehr und zweitens gab es damals sogar 3 Zehnte. Das heißt, 2 von diesen 3 Zehnten waren sogar jährlich zu verrichten und der 3. Zehnte alle 3 Jahre. Wenn du das zusammenzählst, kommst du nicht auf 10%, sondern auf über 20%. Aber das Prinzip dahinter, auch wenn die einzelnen Zehnten so heute nicht mehr gelten, das gilt nach wie vor. Der letzte Satz dieses Kapitels, der bringt es im Grunde auf den Punkt. Da steht, wir sollen das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Und es bezieht sich hier eben auf Finanzen. Was hier besonders deutlich wird, ist das Prinzip der Erstlinge. Die werden 4-mal erwähnt in den Versen 36, 37 und 38. Und das bedeutete, dass die Israeliten nicht einfach irgendwelche 10% von ihrem Besitz abgeben sollten, sondern den ersten Teil. Und das Spannende daran ist, auch das zeigt wieder Vertrauen in Gottes Versorgung. Wir würden sagen, sorg erstmal für dich selbst und was dann übrig bleibt, das kannst du abgeben. Spannenderweise wird hier sehr viel Wert darauf gelegt, das Erste bekommt Gott. Und dann kommst erst du. Auch das hat mit Vertrauen in Gottes Versorgung zu tun. Spannenderweise sagt Paulus in 1. Korinther 16, als er die Gemeinde dazu auffordert zu geben, sie sollen am ersten Tag der Woche geben. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass der Sonntag, dass man sich am Sonntag getroffen hat zum Gottesdienst, es war einfach einfach. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass sie eben am Ende der Woche ihr Gehalt bekommen haben und dann am ersten Tag der Woche ihre Erstlinge geben konnten. Wir sollen Gott nicht geben von dem, was übrig bleibt, sondern wir sollen es zu einer Priorität machen, zu einer Erstlingspriorität. Und damit sehen wir hier 3 Bereiche, in denen die Israeliten Dinge anders machen wollen. Wieder so, wie Gott es in seinem Wort sagt. Wieder so, dass Gottes Volk eine Zukunft hat und dass Gottes Haus Gottesdienst feiern kann. In ihren Familien, mit ihrer Zeit und mit ihrem Geld. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn du mit offenen Augen durchs Leben gehst, dann wirst du feststellen, auch wenn die Umstände heute ganz anders sind als vor 2500 Jahren, diese 3 Themen sind heute noch genauso aktuell wie damals. Bei allem, was in den Details vielleicht anders ist. Das sind Themen, die sind super zentral für jede Gemeinde, für jeden Christen. Denn sie betreffen nicht nur dein Verhalten. Vor allem zeigen sie, wie es in deinem Herzen aussieht. Ob du wirklich bereit bist, Zeit und Energie in die nächste Generation zu stecken. Ob du bereit bist, Gott so sehr zu vertrauen, dass du bereit bist, wirklich Zeit da rein zu investieren, ihn anzubeten. Ob du bereit bist, auf Komfort zu verzichten, um den Bau von Gottes Reich finanziell zu unterstützen. Das zeigt sich ja in deinen ganz praktischen Handlungen. Es ist vor allem die Frage deines Herzens. Und das Ding ist, du kannst dich dabei nicht ausruhen. Es ist bei deinem Herzen und auch bei deinen Handlungen so, dass es nie so ist, dass du Dinge in deinem Leben geklärt hast, einen Haken dahinter setzen kannst und dann passt das einfach für den Rest deines Lebens. Nein, du bist dein ganzes Leben lang gefordert, dran zu bleiben. Also ein bisschen ist unser christliches Leben manchmal, wenn es hier um Gehorsam geht, um praktische Buße, wie wenn du so eine glitschige Steigung hochsteigst. Ja, es funktioniert, dass du so langsam vorankommst. Das Problem ist nur, sobald du stehen bleibst, rutschst du automatisch wieder rückwärts. Das heißt, du bist ständig gefordert, dran zu bleiben. Und deswegen möchte ich dich heute ermahnen. Und ich möchte zu dir sagen, überprüfe dich selbst. Überprüfe deine Handlungen. Wie gehst du mit diesen Bereichen Familie, Zeit, Geld, auch mit anderen Bereichen, aber vor allem in diesen Bereichen um? Hast du diese Bereiche in deinem Leben auf dem Schirm und gibt es vielleicht Bereiche, wo du Dinge ändern solltest? Warum betone ich das so? Ich habe eben von diesem glitschigen Hügel gesprochen und vielleicht fragst du dich, wo steht was davon hier? Ja, die versprechen hier so feierlich Familie, Zeit und Geld und schreiben das auf und versiegeln das. Das machen wir jetzt anders. Und wenn du weiterliest im Buch Nehemia, dann kommst du ziemlich bald, dauert nicht lang, Kapitel 13 an, das letzte Kapitel im Buch. Und in diesem Buch berichtet Nehemia, wie er verschiedene Dinge im Volk ändern muss, weil sie nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Und weißt du, was das Krasse ist? Es sind genau die drei Bereiche, wo sie hier noch ganz feierlich versprechen, das machen wir jetzt anders. Ich bin mir bewusst, dass dieses Kapitel hier sehr herausfordernd ist. Und vielleicht denkst du dir, naja, also, heute waren wir nah an der Grenze zur Gesetzlichkeit. Ja, es geht heute die ganze Zeit nur darüber, wo musst du jetzt drauf achten, was musst du vielleicht ändern, wo musst du drauf aufpassen. Aber all das, was hier steht in Kapitel 10, ist so ernst gemeint, wie es hier steht. Aber es ist nicht gesetzlich. Woher weiß ich das? Schaut mal rein, Vers 1, wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen habt. Das sehen wir in den ersten Wörtern. Vers 1. Aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Aufgrund alles dessen. Und da stellt sich natürlich die Frage, aufgrund von was? Naja, aufgrund von dem, was wir in den Kapiteln vorher lesen. Und was lesen wir da? Kapitel 8. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude über Gott, über den, der uns alles geschenkt hat. Wie gibt dir die Kraft dazu, ihm zu gehorchen? Kapitel 10. Oder Kapitel 9. Gottes große Barmherzigkeit angesichts unserer Sünde. Kapitel 9 ist ja dieses Bußgebet. Aber eigentlich geht es in diesem Gebet die ganze Zeit um Gottes große Barmherzigkeit in Vergangenheit und Gegenwart. Wo er uns gnädig war, obwohl wir sündig sind. Wo er sich über uns erbarmt hat, obwohl wir es schon zum x-ten Mal verbockt haben. Kapitel 8, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Kapitel 9, Gottes große Barmherzigkeit. Kapitel 10, aufgrund alles dessen. Ja, die ersten drei Wörter dieses Kapitels, die stellen sicher, dass das hier nicht gesetzlich verstanden werden soll und darf. Aufgrund dessen treffen wir diese Abmachung. Aufgrund dessen, weil Gott das Beste überhaupt ist, weil er dir mitten im Leid schon heute echte Freude schenkt, eine Freude am Herrn, die unsere Stärke ist, weil er dir jede einzelne deiner Sünden, mit denen du zu ihm kommst, gerne vergibt, weil er alles für dich gegeben hat, obwohl du jeden Tag gegen ihn rebellierst, weil er dir Leben geschenkt hat in einer Welt, die dem Tod verfallen ist. Aufgrund dessen sollst du praktisch Buße tun. Sollst du Dinge in deinem Leben anpacken. Aufgrund dessen geh heute nach Hause. Überprüfe dein Leben und wenn nötig, bekenne Sünde. Und dann übernimm ganz praktisch Verantwortung. Für deine Familie, für deinen Besitz, für deine Zeit und für alles andere, was Gott dir anvertraut hat. Amen.